Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Gottes Wort, das der Predigt zugrunde liegt, aus dem 1. Timotheusbrief im 6. Kapitel, beschreibt der Apostel Paulus an seinen Schüler und Mitarbeiter Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen.
Amen.
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, liebe Gemeinde, das klingt sehr militant, oder? Manchmal ist dieses Bibelwort ja auch in der Konfirmation als Konfirmationsspruch zugesprochen worden. Ich weiß nicht, gibt es da hier jemanden, ein Gemeindeglied oder ein Gast, der dieses Wort aus dem 1. Timotheusbrief zur Konfirmation bekommen hat? Es ist nicht mehr so, aber es gibt doch eine ganze Reihe an Gemeindegliedern in Gemeinden, in denen ich war, die hatten genau dieses Wort als Konfirmationsspruch. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dennoch, liebe Gemeinde, sich ja dafür einsetzen, sich auseinandersetzen, sich nicht abbringen lassen, das steckt ja alles drin in Kämpfen, sich engagieren, sich auch manches Mal widersetzen, etwas bezeugen. Mit solchen Zusätzen wird ja der Glaube der Getauften, das Leben der Christen im Neuen Testament auch beschrieben. Und eben nicht nur im Neuen Testament, das hat sich durch die Zeiten bis in unsere Zeit hindurchgezogen. Und das war auch so zur Zeit der Reformation. Es war wohl um die Mittagszeit. Am 25. Juni 1530, da ordnete Georg Brück, der Altkanzler des sächsischen Kurfürsten, die notwendigen Papiere und Unterlagen. Die Schreiber, die hatten ganze Arbeit geleistet. Die letzten stilistischen Verbesserungen waren eingearbeitet, die Philipp Melanchthon noch in der Nacht zuvor verfasst hat. Und die evangelischen Fürsten und die evangelischen Stadtvertreter der evangelischen Städte, Reichsstädte in Deutschland, die hatten dieses Bekenntnis des Glaubens unterschrieben. Jetzt lag es vor, so dass es dem Kaiser übergeben werden konnte. Und da schaute Georg Brück wohl mit Anspannung an diesem heißen Nachmittag im Kaisersaal zu Augsburg sich um. Nahezu alle politischen Verantwortlichen des Reiches waren versammelt. Gleich würde es losgehen und sein letzter Blick richtete sich wohl noch auf den Kaiser. Wird Majestät wohl gnädig gestimmt sein? Vieles hing davon ab. Leib und Leben, alles im Grunde. Die letzten Wochen und Tage und Nächte waren harte Arbeit. Man wollte sich verständigen in Liebe und Güte. So hatte der Kaiser zum Reichstag eingeladen. In Liebe und Güte, nicht im Streit, sondern in Liebe und Güte wollte man sich verständigen über den christlichen Glauben. Und darum hatten die Evangelischen von Wittenberg aus das Gespräch gesucht. Hatten vor allem die Bibel zu Rate gezogen, hatten Briefe geschrieben, hatten Worte auf sich wirken lassen, hatten auch in ihrem Gewissen, in ihrem Herzen abgewogen, womit man vor Gott bestehen konnte. Allen voran der hessische Landgraf Philipp und der sächsische Kurfürst Johann der Beständige, Martin Luther, Philipp Melanchthon und wie die anderen Reformatoren alle hießen. Ja, für sie stand viel auf dem Spiel. Aber wer auch immer vor ihnen stand, was man auch immer von ihnen forderte, ihren seligmachenden Glauben an Jesus Christus, nein, den wollte man und den konnte man sich nicht nehmen lassen, den konnte man auch nicht verleugnen. Und so standen sie vor Kaiser und Reich. Und Martin Luther hat das wohl mal so formuliert. Vielleicht auch mit Zittern und mit Zorn. Nehmen Sie uns auch den Leib, gut, Ehe, Kind und Weib. das Fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn. Das Reich, Christus, das Himmelreich, muss uns doch bleiben. Wir kennen diese Strophe aus dem Lied »Eine feste Burg ist unser Gott«. Wie oft mögen auch wir sie schon gesungen haben, vielleicht auch mit Zittern und mit Zagen. Und daran, ihr Lieben, hat sich ja bis heute nichts geändert. Es gibt auch heute Situationen, wo man schief und mitleidig angesehen wird, wenn man sich vorbehaltlos zu Jesus Christus bekennt und bezeugt, dass er, ja, der einzige Retter und Heiland, der einzige Weg zum lebendigen Gott ist. Wenn ich so zurückblicke, auch in mein Leben, ich hatte immer Lehrer, die doch versucht hatten, so die gesellschaftlichen Verhältnisse in der damaligen DDR und die ideologische Indoktrination so ein wenig von uns fernzuhalten. Und doch habe ich miterlebt, wie junge Menschen, die aus Gewissensgründen die atheistische Freie Deutsche Jugend, so hieß diese atheistische Nachwuchsorganisation der damaligen Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, wie junge Menschen, die das ablehnten, aus Überzeugung, dass ihnen der zugesicherte Ausbildungs- oder Arbeitsplatz weggenommen wurde. Das war nicht Leib und Leben, aber es war doch einschneidend und hat Lebensläufe total verändert. Und heute? Ja, heute haben wir ja auch in unserem Land Menschen unter uns, weil sie an Christus glauben, alles verloren haben. Ihre Heimat samt Familie verlassen und flüchten müssen. Und selbst hier in Deutschland, werden sie oft von ihren eigenen Landsleuten angefeindet und Behörden schenken ihnen keinen Glauben. Nur, weil sie das, was der Koran über Jesus sagt, nicht mehr für sich gelten lassen. Bekenntnis des Glaubens. Ja, unser Glaube, liebe Gemeinde, die biblische Botschaft, sie ist durchaus politisch und auch gesellschaftlich brisant. Und das, denke ich, müssen wir uns immer mal wieder vergegenwärtigen. Nicht, dass wir das unbedingt suchen und unbedingt gegen allen uns aufstellen. Aber so ist das. Wer seinen Glauben an Jesus Christus bekennt, der kann auf Widerstand stoßen. Und das haben wir heute hier auch im Evangelium gehört. Jesus macht seinen Jüngern und damit ja auch uns Mut, dass wir uns nicht davon abhalten lassen, unseren Glauben zu leben. Jesus sagt hier im Evangelium, was euch gesagt wird ins Ohr, also was uns so im Stillen gesagt wird, was uns ins Herz gesagt wird, das behaltet nicht für euch, sondern predigt es auf den Dächern, so hat es der Herr Christus damals ausgedrückt. Tragt es in die Öffentlichkeit, da wo wir mit anderen Menschen zusammen sind. Die Botschaft Gottes, sie geht in uns hinein und durch uns hindurch zu anderen Menschen. Und das meint eben auch Bekenntnis des Glaubens. Und zugleich nimmt der Herr Christus hier im Evangelium uns die Furcht. Er sagt, fürchtet euch nicht. Er weiß, wie das aussieht, wenn wir unseren Glauben bekennen. Fürchtet euch nicht, ich kenne euch doch, ich weiß doch, wo ihr seid und ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne deine Ängste und Sorgen, ja, auch die Schikanen, mit denen du um meinetwillen überzogen wirst. Jesus sagt, ich weiß, fürchtet euch nicht. Nichts geschieht in eurem Leben, ohne dass ich nicht dabei wäre. Auch das Unbegreifliche und das Unfassbare. Ich bin bei dir, sagt Gott der Herr. Ich halte dich bei meiner rechten Hand. Ich führe dich auf allen Wegen. Bleibe du nur an mir. So legt es uns der Herr Christus in seinem Gleichnis vom Weinstock ans Herz. Bleibe an mir. Und genau das taten die Evangelischen damals, 1530, auf den Reichstag in Augsburg. Nach kurzer Einleitung trug Christian Bayer, der kursächsische Kanzler, das unter Federführung Philipp Melanchthons verfasste evangelisch-lutherische Bekenntnis vor. Später wurde es eben ob des Ortes Augsburger Bekenntnis genannt. Und da geht es nicht um Spitzfindigkeiten, theologische Spitzfindigkeiten oder um Rechthaberei oder um Trennung oder um Streit. Ganz und gar nicht. Es ging um das Bekenntnis zu Jesus Christus, um den rettenden Glauben, um das Leben, das Christus uns in der heiligen Taufe geschenkt hat. Und weil dieses erste evangelische Bekenntnis ein so wichtiges Bekenntnis ist, ist es auch in unserem Gesamtbuch abgedruckt. Man kann das ja mal aufschlagen. Seite 1238 folgend am Innenrand des Gesamtbuchs. Seite 1238 und dann die folgenden Seiten. Es hat 28 Kapitel oder Artikel, wie es hier heißt. Und jeder Artikel trägt eine kurze Überschrift. Und da ist ganz kurz angegeben, um was es da eigentlich geht. Also Kanzler Bayer trug dieses Bekenntnis in deutscher Sprache vor. Und da geht es in dem ersten Artikel um Gott. Eben auch um dieses Bekenntnis, das wir heute hier im Gottesdienst bekannt haben, das nizänische Glaubensbekenntnis, dass der eine Gott sich in drei Personen uns Menschen offenbart hat. Damals war man der Meinung, und das war auch so, das ist in allen Kirchen, das wird in allen Kirchen, auch in der römisch-katholischen Kirche so verkündigt. Heute muss man allerdings konstatieren, das ist keineswegs mehr Konsens. Und im zweiten Kapitel, da geht es um die Erbsünde. Sicher ein theologischer Begriff, ohne Fragen. Aber was wird gesagt? Ja, dass wir Menschen von Natur aus seit dem Sündenfall damals eben mit Gott, wir würden heute sagen, im Clinchen, dass wir von Gott getrennt sind und dass wir nur gerettet werden durch die heilige Taufe und die Neugeburt durch den Heiligen Geist. Und das hatte der Herr Christus ja damals auch dem Nikodemus bei jenem Nachtgespräch mit auf den Weg gegeben. Das ist festgehalten im zweiten Artikel. Und wodurch werden wir gerettet? Eben durch den Sohn Gottes im dritten Kapitel. Sie merken, das ist wunderbar aufgebaut, dieses Augsburger Bekenntnis. Und dann geht es, wie kommen wir denn zu diesem Glauben? Eben durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Da wirkt der Heilige Geist an uns, eben vom Predigtamt. Dann geht es um die Kirche und um die heiligen Sakramente, Taufe, Abendmahl, Beichte und Buße. Dann geht es um die kirchlichen Ordnungen, aber auch um die staatlichen Ordnungen, wo das eine und das andere hingehört und eben nicht vermengt, vermischt werden darf. Und dann geht es auch um die guten Werke, dass der Glaube eben auch sichtbar wird in unserem Leben und um die Verehrung der Heiligen, dass sie uns Vorbilder sind im Glauben. Sie sind nicht perfekte Menschen, aber in einzelnen Punkten ihres Lebens können sie uns als Vorbilder dienen, an denen wir uns orientieren können. Das ist der erste Teil des Augsburger Bekenntnisses. Und da war man auf evangelischer Seite jedenfalls mit den Christen der römisch-katholischen Kirche einig. Das verbindet uns. Das ist die Grundlage, die finden wir in der Heiligen Schrift. Und dann kommt der zweite Teil ab Artikel 22. Da geht es zum Beispiel um den Priesterberuf oder den Beruf des Pfarrers, aber auch um den Ehestand. Dass Gott die Ehe geordnet hat für Mann und Frau. Da geht es um die Messe, also um den Gottesdienst, dass man das heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt austeilt, also auch allen den Kelch, so wie es der Herr Christus eingesetzt hat, gereicht wird. Und dann so andere Dinge, wo sich Dinge in die Kirche und in den Glaubensvollzug eingeschlichen haben, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Und diese Dinge, die wollte man in Güte und Liebe miteinander besprechen und ausräumen. Wir merken, dieses Augsburger Bekenntnis sollte ein Bekenntnis der Einheit, der christlichen Einheit sein. Und so kann dieses Bekenntnis auch heute uns ja eine Anleitung geben, zunächst mal selber zu sehen, was ist für unseren Glauben wichtig, und dass wir dann überlegen, wie können wir es übersetzen in unsere heutige Zeit mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Kanzler Brück trug dieses Bekenntnis vor. Und als er zu Ende gelesen hatte, da stellte sich der Altkanzler zu ihm mit der lateinischen Fassung des Augsburger Bekenntnisses, und der ganzen Versammlung stockte der Atem. Was wird der Kaiser tun? Und tatsächlich, der Kaiser streckte seinen Arm aus und nahm das evangelische Glaubensbekenntnis an. Ein Raunen ging durch die große Versammlung, auf evangelischer Seite tiefe Erleichterung. Und auf der anderen Seite, man hatte ja mit Zurückweisung gerechnet, große Verwunderung. Und seither gilt die Augsburger Konfession als das Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche. Eben auch unsere Kirche, ein Bekenntnis der Verständigung, eigentlich ein Bekenntnis der Einheit der Christen. Die Zeiten, liebe Gemeinde, mögen sich geändert haben. Aber Gottes Wort ist nach wie vor gültig, voller Kraft, Heil und Leben. Rettung und ewiges Leben, auch heute, wird uns nur geschenkt, eben durch Jesus Christus allein. Und das gilt es zu bewahren und immer wieder neu auch zu bekennen, ob hier im Gottesdienst oder auch im Gespräch. Wie gesagt, eine Anleitung haben wir da. Freilich, wir müssen es übersetzen aus der Sprache des Mittelalters, aber inhaltlich aufnehmen und ins Heute hineinsprechen. Manchmal fällt das schwer. Ein anderes Mal kann es wieder leicht fallen, wenn wir hier mitten unter uns sind. Aber wir sind herausgefordert und befinden uns in guter Gesellschaft. Ob damals mit den Jüngern Jesu oder dem Schüler Timotheus, den der Apostel schreibt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ob mit den Schwestern und Brüdern damals im 16. Jahrhundert oder mit den Schwestern und Brüdern heute, ob hier in der Gemeinde oder auch in unseren Familien zu Hause. Gott, der Herr, liebe Gemeinde, schenke uns Mut und Kraft, auch immer wieder Klarheit und Gewissheit, Fantasie und Liebe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.